Ja, das war jetzt jetzt der zweiten Axiom-Sendung eine kleine Hommage an Barack Obama. Gestern hat Amerika tatsächlich gezeigt, dass es sich selbst erneuern kann. Das erste Mal einen Schwarzen in das höchste Amt der Republik zu wählen. Und diese Art der Neuerfindung zeigt eben auch die Fähigkeiten dieses Landes, seine Geschichte, die eben auch eine Geschichte der Rassendiskriminierung ist, eben anzunehmen und hinter sich zu lassen. Das heißt, Obama beruft sich oder berief sich eben auf Abraham Lincoln, indem er sogar auf den Amtseid, auf diese Bibel von Abraham Lincoln schwor. Einer der großen Gestalten eben der amerikanischen Heilsgeschichte, den Mann, der eben die Sklaverei rechtlich abgeschafft und versucht hat, eben die Amerikaner dann nach einem verheerenden Bürgerkrieg wieder zusammenzuführen. Das heißt, wie das jetzt weitergeht dieses Jahr, nach den verheerenden Kriegen, die derzeit noch laufen, das werde ich in meinem weiteren Lauf heute durch Krakau in einer anderen Weise mit Peter Adelheid jetzt weiter besprechen.
Ja.
Stehen geblieben bei all den.
Bei diesen Formaten.
Genau.
Und also werden diese vor- oder frühmodernen Formate wirklich damit zu tun haben, dass die Leute entweder noch gar nicht so weit sind, dass sie ihre eigene Identität entdeckt haben, oder so auf dem Wege sind, dass sie das Gefühl haben, wir gehören da gar nicht hin, wo wir da hin sollen. Wir sind ganz fremd. Wir haben auch unsere eigene Identität noch nicht, aber wir wissen auch, dass wir den alten Stand, in dem wir waren, verlassen müssen und verlassen haben und uns irgendwie in dem Neuen da so als einer fremden, schwierigen, gefährlichen Reise zurechtfinden müssen, ist bei den klassischen Modernen, da ist natürlich Goethe dann das Beispiel, aber das ganze 19. Jahrhundert zeigt das dann auch bei vielen anderen, auf einer Entdeckung der eigenen Individualität.
Ja.
Man hat gefunden, dass die Identität, die man will, in dieser eigenen Entwicklung besteht. Dass man über Bildung diese eigene Entwicklung auch herstellen kann.
Ja.
Das ist eine Entdeckung, die jetzt auch Frauen machen werden in dieser Phase, was vorher schwieriger war.
Ja.
Wir haben natürlich auch Frauenbiografien in diesem Übergang zur Moderne analysiert. Und da ist es für die Frauen ganz, ganz schwierig. Da gibt es dann Frauenbiografien, die erstaunliche Entwicklungen machen, aber die zum Beispiel ihre berufliche Entwicklung gar nicht preisgeben dürfen.
Ja.
Die richtig erfolgreich sind im Beruf, aber das eben nicht erzählen biografisch, sondern dann eher erzählen, dass sie Künstlerinnen oder Dichterinnen oder sowas geworden sind, aber im Grunde erfolgreich waren als Lehrerin, die irgendein Projekt gemacht haben oder so.
Ja.
Da gibt es eine, Caroline Rudolph ist so ein Beispiel, da gibt es eine Reihe von Frauen, die man da nennen könnte.
Ja.
Nun ist aber dieses Modell, dieses klassisch moderne Modell, dass man seine Identität dadurch gewinnt, dass man Entwicklung macht,
dass man zum Akteur wird,
dass man sich bildet, und darin eben seine eigentliche, wirkliche Biografie auch entdeckt, aufgebrochen wird. Also dass das spätmoderne Muster auftaucht und dass plötzlich wieder alles schwierig wird.
Ja.
Dass die Biografien fragmentierter werden. Und wenn man dann ans Ende des 20. Jahrhunderts kommt und sich dann teilweise auch relativ prominente Biografien anguckt, also zum Beispiel Herrn Walser oder so, dann merkt man dann, dass so dass Fragmentierungen eintreten oder auch, dass das moderne Muster bewusst durchbrochen wird.
Wenn eine Biografie, also eine Autobiografie geschrieben wird, das ist ja dann auch schon ein neuer Prozess der Reflexion, dass man sich bewusst wird über die Konstruktion des eigenen Schreibens.
Klar, das ist man sich natürlich. Auf der anderen Seite sind aber auch Dimensionen entstanden. Hier, glaube ich, müssen wir rechts. Sind dann aber auch Dimensionen entstanden, wo die Selbstverständlichkeit einer intakten, einer identischen Biografie so gar nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Also wer den Holocaust als Kind erfahren hat,
ja.
Wer überhaupt die Situation des 20. Jahrhunderts auf dieser Ebene am eigenen Leibe erfahren hat, der kann keine Entwicklungsgeschichte mehr schreiben, keine einlinige, ja. Sondern der muss immer auch reflektieren, wie das eigentlich mit der gesamten Gesellschaft, mit einem selbst oder so zu tun hat.
Ja.
Und solche Biografien haben wir natürlich. Also Ruth Klüger als Beispiel.
Ja.
Viele, viele andere, die in diesem Kontext, bei der Klüger ist das eben einfach literarisch auch dramatisch gut gelungen, also ja. Ästhetisch gut gelungen, da kann keine einheitliche Biografie mehr geschrieben werden, das geht nicht mehr. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch so Figuren wie Walser oder so, die sich dagegen wehren, dass man rational eine Reflexivität dieser Dimension überhaupt in die eigene Biografie mit aufnimmt.
Ja.
Der schreibt dann eben eine Biografie gegen das sich reflexiv bewusst machen, dass da ein Nationalsozialismus war.
Ja.
Oder der sich bedroht fühlt dann in einer fiktiven Biografie oder quasi Autobiografie, könnte man sagen, durch eine Jüdin, der er begegnet in seiner Jugend und die von ihm verlangt, dass er gewissermaßen sich damit auseinandersetzt.
Ja.
Und macht dann in so einer Biografie etwas Ähnliches wie in seiner Frankfurter Rede,
ja.
In dieser Friedenspreisrede von 1998. Diese Biografie ist eben im selben Jahr entstanden, wo man spürt, er will diese Reflexivität nicht.
Ja.
Und es gibt, wenn man dann die Erfahrung macht, Jugendliche, die nicht mehr in der Lage zu sein scheinen, eine narrative Biografie überhaupt zu konstruieren.
Ja.
Weil es so etwas wie Narrativität als Interaktionsform vielleicht in den Familien gar nicht mehr gibt.
Ja.
Weil, ja.
Der Storyteller fehlt.
Weil der Storyteller fehlt, weil es die Gelegenheiten nicht mehr gibt, die es früher gab bei den Geburtstagen,
ja.
Wo an einer bestimmten Stelle immer Onkel Karl aufgestanden ist und immer dieselbe Geschichte erzählt hat oder so.
Ja.
Und einfach damit auch so ein narratives Format etabliert hatte.
Ja.
Sondern wo zum Beispiel die neuen Medien mit ihrer Fragmentierung, ihren harten Schnitten, das Narrative eben auch längst kaputt gemacht haben als die Alltäglichkeit der Form der Reproduktion von Erfahrung.
Ja.
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben eben in großen Projekten, wir sind da richtig.
Sind wir angekommen?
Ja. Wir haben in größeren Projekten, wo wir dann auch mit Jugendlichen, ja, klar. Mit Jugendlichen Interviews gemacht haben, festgestellt, dass es offenbar den jüngeren Leuten schwerer fällt, so eine Biografie einfach zu erzählen, als noch vor 20 Jahren, wo wir mit der gleichen Altersgruppe auch Biografien gemacht haben, biografische Interviews gemacht haben.
Ja.
Da scheint sich also im Moment schon auch über die Medien eben ein neues Format breit zu machen, wie man Erfahrungen reproduzieren kann. Das ist ja auch naheliegend irgendwo.
Ja. Sie haben ja auch hier in Polen ein Projekt gemacht über biografische Identität.
Ja.
Hat sich das da auch schon so abgezeichnet?
Doch, also in diesem Projekt ist das ja so gewesen, dass wir die Großelterngeneration und die Enkelgeneration einer Familie befragt haben.
Ja.
Und wenn die Enkelgeneration unter 20 war, dann war das in Polen oder in Tschechien ganz ähnlich wie in Ostdeutschland, wo die deutsche sozusagen Parallelregion war, dass die Enkel also ganz häufig auf dieselbe Weise, wie eben angedeutet, geantwortet haben. Also keine narrative Konstruktion über das Leben mehr legen konnten, sondern dann sehr kurz geantwortet haben. Die Haupterzählungen der biografisch-narrativen Interviews immer sehr kurz waren. Manchmal in Nachfragephasen dann durchaus noch sehr wichtige Sachen zutage traten, aber eher diese fragmentierte Konstruktion über das Leben gelegt wurde, was ja interessant ist. Also wo man sagen kann, könnte es so sein, dass heute eben aufgrund der medialen Beeinflussung postmoderne Biografien ein ganz anderes, ein ganz neues, ein viel fragmentierteres Format haben, als das vor 20 Jahren auch bei derselben Altersgruppe noch der Fall war?
Ja. Oder möglicherweise ist es eine Form der Erfahrung des Authentischen durch das
das Invents, also durch das Hereinbringen einer biografischen Reflexion oder durch eine Situation, die dazu führt, dass man über die eigene Biografie und die eigene Geschichte nachdenkt. Ja. Das heute auch in der Diskussion zum Beispiel von den polnischen Kollegen.
Ja, ich bin ein bisschen,
das Offizielle steht dann so.
Ja, ich bin aber ein bisschen skeptisch mit diesem Konstrukt des Authentischen. Also selbst wenn das Bemühen da wäre und wenn ein Ereignis dazu Anlass gäbe, sich auf solches Authentisches zu beziehen, ist das Authentische doch eine wie auch immer geratene Konstruktion, also die in irgendeiner Weise vorgegeben ist. Bei den Jugendlichen habe ich sehr stark den Eindruck, dass sie dann ganz bestimmten Mustern folgen, die als Formate in den Medien eben auch da sind. Also ich meine, durch all diese Geschichten wie, wie heißt das, Deutschland sucht einen Superstar oder so, werden völlig neue Formate von Authentizität auch hergestellt, die den Jugendlichen übergestülpt werden. Es gibt nicht mehr die Authentizität, das biografische Subjekt, der biografische Akteur oder die Akteurin nur aus sich heraus produzieren kann. Das sind Konstruktionen und die Konstruktionen sind weitgehend vorgegeben. Das waren früher häufig literarische Vorlagen, das sind heute eben sehr viel stärker mit Vorlagen. Mhm. Und die früheren literarischen Vorlagen waren zumeist narrativ konstruiert. Ja. Die heutigen medialen Vorlagen sind nicht mehr narrativ.
Ja.
Sind fragmentierter, gebrochener.
Ja, also Sie haben ja auch das Beispiel der jüdischen, amerikanisch-jüdischen Jugendlichen, die dann nach Auschwitz kommen zum Beispiel.
Ja.
Und das als etwas ganz... Also dann nicht authentisches Erfahren, sondern als etwas, das als eine Zugabe zu ihrer eigenen Geschichte.
Naja, das ist insofern in Anführungszeichen authentisch, als sie damit eben auch gerade mit dieser Zwillingskonstruktion, also dass man da hingeht und sozusagen einen Akt vollzieht, wo man einem Kind, das seinerzeit im KZ umgekommen worden ist, als Zwilling die Möglichkeit der Mitzvah-Zeremonie sozusagen nachträglich ermöglicht. Darin steckt ein kollektives Gedächtnis und darin eben auch Authentizität, aber nicht im Sinne von persönlicher Authentizität, sondern man findet eine Form, in der man ein kollektives Gedächtnis ausdrückt, darin Ausdruck findet, sich darin dann eben auch identifizieren kann mit seiner eigenen jüdischen Identität als amerikanischer Jude, aber gleichzeitig doch einem Format folgt, das vorgegeben ist.
Ja.
Das auf eine sehr sinnvolle Weise etwas sozusagen nachvollzieht, eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart herstellt, die den jungen jüdischen Amerikanern eine Verbindung zur Vergangenheit herstellt, sie eine gewisse Art von sinnvoller Verarbeitung des Holocaust ermöglicht, aber doch nicht in dem Sinne Authentizität ist, wie man häufig darüber spricht. Ich glaube, das ist ein großes Konstrukt, bei dem man sehr kritisch sein muss.
Ja, ja, nur was passiert, wenn man dort hingeht? Es ist ja nicht eine Begegnung mit Geschichte, wie man sie vielleicht vorher tatsächlich gelesen hat, möglicherweise, oder erzählt bekommen hat, sondern es ist auch tatsächlich ein Moment der Erfahrung, der hinzukommt, der eigenen Erfahrung, die zur Identitätsbildung dann beiträgt.
Also was daran authentisch ist, ist, glaube ich, also auch in der Form, wie jüdische Jugendliche das machen, indem sie sich in ihrer Fahne einwickeln, dass man eine Art Inkorporation dieser Erfahrung versucht. Darin, ich meine, ich würde das auch nicht als authentisch bezeichnen, aber darin ist mehr als nur eine kognitive Reflexion. Damit ist dann wirklich etwas vollzogen, was also im Englischen bodily realisiert wird, was über den Körper realisiert wird und was etwas ausdrückt, dass man mit seiner ganzen Existenz und nicht nur mit seinem Kopf, nicht nur mit seiner rationalen Verarbeitung, sich dieser Geschichte sozusagen anschließt und sie in sich aufnimmt in gewisser Weise. Und die symbolische Form, das mit einer Fahne zu tun, die wie ein Gebetstuch um einen selber gewickelt ist, das ist schon ein starker Ausdruck, also ein starker symbolischer Ausdruck, der offensichtlich auch dazu führt, dass man diese Art von Identität dann zu vollziehen bereit ist. Es ist fast ein ritueller Akt. so wie eben häufig in der Diskussion, auch beim Maurice Halbwachs schon, über das kollektive Gedächtnis, diese rituellen Wiederholungen eigentlich ganz zentrale Dimensionen des kollektiven Gedächtnisses sind. Ja. Bei Halbwachs ist es ganz stark, hat das religiöse Motive und das wird, glaube ich, in diesen Formen den Holocaust zu begehen, kann man ja fast sagen, nochmal sehr deutlich. Und das doch in einer Generation, die eigentlich die dritte Generation der Betroffenen ist.
Ja. Mhm. Ja, vielen Dank für die Wanderung. Und
ja, und das Gespräch. Und das Gespräch fand am 13. Dezember in Krakau statt. Und an diesem Tag bin ich sogar in Auschwitz gewesen. Und dazu dann demnächst mehr. Jetzt kommt Nina Simone. Und sie hat auch gecovert. Sie hat gecovert Silk and Soul, nein, The Look of Love von Dusty Springfield for the film Casio Royale und nennt dieses Stück Silk and Soul von 1967.
Can't disguise the look of love is saying so much more than these words could ever say. Has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. It's on start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to hold you now.
Das nächste Gespräch habe ich mit Wolfram Fischer in Krakau geführt. Und er ist auch einer derjenigen, die in Deutschland eben die Biografieforschung mitbegründet haben. Zusammen mit Gabriele Rosenthal hat er eben einige Texte veröffentlicht zu Narrationsanalyse, aber auch zu Interaktionsanalyse. Und der Workshop, den er in Krakau gehalten hat, war eben zu Interaktionsanalyse und über seinen biografischen Zugang eben dann auch seinen wissenschaftlichen Werdegang in dem Sinne, habe ich eben dort gesprochen und damit fängt das Ganze jetzt an.
Ja, wir sind in den 70er Jahren dann und mit Biografie hatte ich zunächst nichts am Hut. Ich hatte einerseits also ein Studium der protestantischen Theologie hinter mir oder war dabei, das abzuschließen und war mitten in einem Soziologiestudium, wo mich die Wissenssoziologie von Berger und Luckmann sehr interessiert hat. Und ich war dann auf der Suche auch nach Anwendungen und bin dann in einem DFG-Projekt, was wir gemacht haben, an dem Institut, an dem ich damals wissenschaftlicher Mitarbeiter war, das dieses Institut für christliche Gesellschaftswissenschaften an einem Fachbereich protestantische Theologie, in einem Projekt, wo wir uns mit Studienabbrechern beschäftigt haben. über die Frage der beruflichen Sozialisation und überhaupt die Frage, was bedeutet der Beruf im Leben eines Menschen, egal was das jetzt für ein Beruf ist. In dem Fall war es eben der Beruf des Pfarrers, der zunächst eingeschlagen wurde und dann an irgendeinem Punkt abgebrochen wurde, oder diese Berufsausbildung wurde abgebrochen. So bin ich dann auf Biografien gestoßen und habe dann gemerkt, das ist ja ein viel größeres Feld. Das hat sich dann, wenn man so will, weiterentwickelt oder verselbstständigt als eigenes Gebiet oder als eigene Disziplin.
Ja.
Wobei es das ja schon gab. Also es gab ja schon die Vorstellung bei Snanietzki, mit dem ich mich auch später intensiver beschäftigt habe,
ja,
und Thomas, dass man Soziologie in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten der Migration, in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels betreiben kann, indem man sich Biografien betrachtet oder biografische Dokumente, nicht unbedingt dann gleich erzählte Biografien, davon war man ja noch weiter entfernt. Aber es gab schon so eine Tradition, an der man auch anknüpfen konnte, und es gab eben diesen ganzen symbolischen Interaktionismus, der,
ja,
eben, der versucht hat, vom Individuum her Gesellschaft aufzuziehen, ohne dabei jetzt, das hat man dem Interaktionismus ja immer vorgeworfen, so eine ökologische Engführung zu haben. Ich glaube, das war eine Fehlwahrnehmung des Interaktionismus. Also der Interaktionismus wollte immer Gesellschaftstheorie sein. Er wollte sich immer mit der Gesellschaft insgesamt auch beschäftigen, aber hat eben aufgewiesen, dass unsere symbolischen Strukturierungen, die wir benutzen, dass die eben im Interaktiven entstehen. Also Max Weber hätte gesagt, in der sozialen Handlung.
Ja.
Der Interaktionismus hat gleich von vornherein Interaktion gesagt. Ne? So.
Ja.
Ja, also das sind die Zusammenhänge erstmal ganz grob skizziert, ne? Und auch die Anfänge. Und es war dann auch so eine Aufbruchssituation in der Ende der 60er Jahre, Mitte der 70er Jahre in der Soziologie, wo man gemerkt hat, also die durchaus ja neomarxistisch geprägten Theorien, die haben sich überhaupt nicht mit der Empirie vertragen, die da war. Es gab eigentlich nur, das sieht man ja auch an der Frankfurter Schule, es gab eigentlich nur eine positivistische Empirie. Und das hat uns nicht gefallen. Und dann guckt man nach USA und in die Tradition der Phänomenologie auch, also Schütz vor allem, und stellt dann eben fest, und Schütz war natürlich vermittelt über Luckmann, klar, über Berger und Luckmann,
ja,
man stellt dann eben fest, es gibt ja auch was anderes, wunderbar. Und dann fing man an, mit Narration zu arbeiten, mit verbalisierten Erinnerungen zu arbeiten.
Ja.
Und das war ja dann die Zeit, was nun hier auf der Konferenz auch eine Rolle gespielt hat, wo man dann anfing, vom Linguistic Turn zu reden, ja, dass wir uns sehr detailliert mit Texten beschäftigt haben. Und so kamen eben dann diese erzählten Biografien ins Spiel,
ja,
und die entsprechenden Methoden, das zu analysieren.
Ja, genau, dann geht es ja tatsächlich auch um die Narrationsanalyse.
Ja, das war dann irgendwann angesagt, und es kommen eben neue Elemente dazu. Also Oebermanns Art, Texte zu analysieren, war dann sehr wichtig, also für mich, ja, die objektive Hermeneutik. Und gut, das kam ja alles, wenn man so will, auch ein Stück weit von nochmal von den USA als Reimport dieser Migration aus Deutschland. Also Schütz musste ja migrieren, wieder zurück. Auch Luckmann ist zurückgekommen nach Frankfurt damals, da habe ich dort gerade studiert, und er hat dort dafür gesorgt, dass eben wieder in Deutschland, also einer unter vielen, aber Luckmann war sehr wichtig, dass dort wieder...
Studiert.
Nein, ich habe da nicht studiert, aber das war dann präsent. Ich bin dann, ich war 3 Semester in Frankfurt, und ich musste dann 67 nach Münster wechseln, weil ich da mein Theologiestudium fortsetzen wollte, was in Frankfurt nicht möglich war.
Ja.
Aber das war das wichtigste Buch für mich in dieser Zeit. Also das war, wenn man 3 oder 4 Bücher nennen würde, dann das wäre unbedingt dabei.
Ja.
Und damit waren wir dann auch wieder angeschlossen an diese Art von Empirie mit der sehr differenzierten Diskussion und der Chicago School und was es da eben auch gab, schon an greifbaren Techniken, Und der Linguistic Turn kam natürlich auch ins Spiel durch solche Geräte, die wir jetzt hier auch benutzen. Ja, es gab einfache kleine Kassettenrekorder, kleine Aufzeichnungsgeräte, die also besser waren natürlich als nur Memos und Feldnotizen.
Ja. So. Das hat die qualitative Forschung dann tatsächlich auch
insgesamt
verändert.
Ja, das hat die qualitative Forschung das gab ja einen Kick. Das hat die nochmal angestoßen. Also das soll man gar nicht unterschätzen, diese Art von Technik auf Haushaltsebene, die dann möglich war. Also die Geräte waren auch erschwinglich.
Ja.
Und dann fing man eben an mit den Geräten und dann sofort die Frage, wenn man dann die Daten gesammelt hat, was ist das überhaupt für eine Art von Interaktion, wenn wir Interviews machen?
Ja.
Und kann man dann die Daten sammeln? Und da gab es ja dann auch sehr früh eine Differenz zwischen der Konversationsanalyse und der Art, wie wir geforscht haben, weil die Konversationsanalyse hat ja dann zu Recht auch gesagt, das sind ja künstliche Situationen, die ihr da schafft. Wir wollen das richtige Leben irgendwie abgreifen. Ja? Wir machen dann Aufnahmen, meistens dann versteckte Aufnahmen. Und das war nun in der Biografieforschung zunächst mal ein ganz anderer Weg. Obwohl dann hinterher bei der Auswertung, bei den Methoden, hat man ja doch stark auch auf die Konversationsanalyse zurückgegriffen.
Ja, aber es entsteht eben auch dann ein Interaktionsverhältnis, wenn man...
Ja, in jedem Fall. Und das war nun auch... Es wurde theoretisch nie bestritten. Also alle, die mit Biografieanalysen gearbeitet haben, wussten, dass das ist eine Interaktion und diese Biografie ist auch gemeinsam produziert. Die ist auch in dem, was wegfällt, gemeinsam produziert oder in dem, was verschwiegen wird, gemeinsam produziert. Das sind dann natürlich auch genauso wie spannende Fragen, was ist eigentlich weggelassen worden, ja? Oder auch trotzdem war dann der Fokus auf den Biografen und nicht auf der Interaktion.
Ja.
Und man hat den Biografen eben genommen als einen Datenlieferant, der etwas über die Welt aussagt, über die Gesellschaft aussagt und seinen eigenen Weg in der Gesellschaft. Und ja, er wird zum Objekt und er wird eben zum Garanten des Kontaktes mit der Wirklichkeit, wie man das formulieren will. Und das ist zu einfach. Also das ist wirklich zu einfach. Und wenn man sich dann, ich habe ja lange Jahre dann auch da Methoden unterrichtet und wir haben immer auch versucht, diesen interaktiven Aspekt mit reinzubringen, aber er war eben zweitrangig. Also wenn man ein Transkript hat, wo dann eine Frage gestellt wird oder überhaupt schon die Vorstellung, wie läuft ein narratives Interview ab, dass das eben Minimalinteraktionen sind, die eben nur eine Eingangs-, so eine Eröffnungs-, so eine Stimulierung bringen und dann soll das von selbst laufen und dann sitzt der Interviewer da und sagt nichts mehr und dann später stellt er narrative Nachfragen. Das ist schon ein sehr wenig auf Interaktion abgestelltes Format, aber die ist trotzdem da, die Interaktion.
Yeah.
Und ich habe dann jetzt in den letzten Jahren mich auch stärker im Kontext der sozialen Arbeit, wo ich ja jetzt tätig bin, damit beschäftigt, wie Jugendliche solche Biografien produzieren und dann stellt man da eben fest, die kooperieren da nicht. Also Jugendliche brauchen sehr viel stärkere Interaktionen, damit sowas zustande kommt. Also die Interaktion mit den Erwachsenen war stillschweigend da und dass dem so ist, ja, dass es eine gemeinsame Produktion ist, kann man zum Beispiel mit Jugendlichen sehr gut erkennen. Die handeln das aus, die kooperieren nicht, die wollen nichts erzählen, da muss man wieder in Interaktion gehen und man versucht es natürlich dann entsprechend zu machen, dass trotzdem da was bei rauskommt, was nicht nur den Interviewer da spiegelt oder dessen Interessen widerspiegelt, sondern wirklich die Relevanzen des Befragten widerspiegelt. Das bleibt nach wie vor wichtig, aber die Interaktion ist dann doch stark. Naja, und früher oder später, also das wäre dann jetzt in meiner wissenschaftlichen Laufbahn oder in dem Weg, den ich genommen habe, sagt man sich dann auch, also jetzt muss ich auch mal die Interaktion als solche ernst nehmen. Und dann kommt man auch, muss man sich mit anderen Daten beschäftigen und dann braucht man auch das Bild. Also dann geht es nicht mehr nur mit dem Text.
Ja.
So wie wir jetzt den Text produzieren, ist natürlich interessant und man hört und es ist intensiv. Ja. Aber wenn man die Interaktion als ein Geschehen ernst nimmt, wo, Körper verwickelt sind, wo ein Face-to-Face, das war ja schon, hat man am Anfang immer gesagt, Interaktion hat was mit Face-to-Face-Situationen zu tun. Das ist ja nicht nur Face, sondern es ist ja der ganze Körper. Und klar, wenn jetzt nur geredet wird, so wie wir das hier machen, dann reicht vielleicht sogar das Gesicht und die Körper, die sind irgendwie isoliert, die sitzen auf Stühlen. Und die machen auch nicht viel. Aber es gibt ja unzählige Interaktionen, wo die Menschen miteinander etwas tun, ja, oder auch gegeneinander etwas tun. Da brauche ich, wenn ich das analysieren will, brauche ich auch das Bild. Und da ist heute genauso klein und handlich wie diese Geräte. Jetzt haben wir eben die Videokamera.
Genau.
Und so ist das denn.
Ja. Genau, da zeichnet man dann auch auf Festplatte auf und hat dadurch auch eine gute Datengrundlage. Was ich hier fragen wollte, weil Sie auch einen Workshop gemacht haben zur Interaktionsanalysis in Video und da welche, was genau finden Sie denn dann? Also welche Interaktionsverhältnisse interessieren Sie?
Also mich interessiert jetzt erstmal ganz generell, und das ist so typisch für einen Soziologen, wie überhaupt Alltag strukturiert wird. Also, oder für diese Art von Soziologen, der Ihnen da jetzt vor der Nase sitzt. Also mich interessiert jetzt eigentlich alles unter dem Aspekt, wie schaffen es Menschen, die Situation, von der sie annehmen, dass sie sich gerade in ihr befinden, auch aktiv zu strukturieren nach den Regeln, die in einer solchen Situation gelten. Also wie schaffen es Leute in einer Verkaufsinteraktion tatsächlich in Verkaufsinteraktion laufen zu lassen? Wie schaffen sie es in einer Arzt-Patienten-Interaktion, dass eine Arzt-Patienten-Interaktion stattfindet? Wie kann es passieren, dass eine Situation zwischen einem Sozialarbeiter und einem Klienten tatsächlich eine solche Situation ist, die vorgesehen ist, oder vielleicht ist das was ganz anderes.
Yeah.
Also mich interessiert eigentlich alles und ich unter diesem formalen Aspekt, was wird hier an Ordnung geschaffen und wie passiert das im Gespräch? Mhm. Weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass der Rahmen, der eigentlich erwartet wird, dass der auch funktioniert. Der muss ja gefüllt werden. Also wenn wir jetzt ein Interview machen, kann ich nicht anfangen, das zum Therapiegespräch umzufunktionieren. Oder das wäre zumindest merkwürdig. Oder wenn ich beim Arzt bin, dann soll es eben eine Therapiesituation sein. Und beide Interaktanten, wenn es zwei sind, ja, der Arzt und der Patient, müssen ja in der aktuellen Interaktion Arzt-Patient werden. Die sind es ja noch nicht, sozusagen, sondern die müssen es werden. Der Patient muss sich beschweren, der Arzt muss sagen, ich kann dir helfen, oder vielleicht sagt er auch mal, ich kann dir nicht helfen. Das würde auch noch passen.
Ja.
Aber wenn der Arzt das umdreht und was ich auch erlebt habe, ich habe solche Begegnungen gefilmt, wenn der Patient den Arzt fragt, wie geht's dir heute, und dann ist das irgendwie komisch. Und dann finden das auch beide komisch. Auch der Arzt findet es komisch und dann geht vielleicht drauf ein und spielt mit diesem Umdrehen des Formulars. Aber er muss dann wieder zurückkehren zu dem, was eine Arzt-Patienten-Interaktion ist, damit man es als solches wahrnimmt. Und das interessiert mich eben. Ja. Und das sind Dinge, die man an ganz beliebigen Interaktionen auch feststellen kann. Und also im Unterricht geht es eben so, dass ich dann den Studierenden sage, sucht euch eine Interaktion aus, die euch interessiert. Ja, und die gehen dann zum Teil, sind ja so Sozialarbeitsstudenten oder Sozialpädagogikstudenten, die gehen dann in irgendwelche sozialpädagogischen Settings, aber die filmen auch Alltagssettings aus ihrem eigenen Alltag, professionelle Settings, wie auch immer, ja. Betreuung von, auch therapeutische Settings, Betreuung von psychiatrischen Patienten, die die nicht alleine leben können, also solche Gruppensettings und so weiter. Also es ist dann ganz verschieden. Das wird dann benutzt und analysiert auf die Frage hin, was passiert da. Gestern im Workshop hatte ich ein Setting aus der Entwicklungshilfe, wo dann der Entwicklungshelfer und derjenige, der da um Hilfe nachsucht, dann miteinander sprechen. Das wurde gefilmt und das wird dann analysiert.
Und zu welchen Ergebnissen sind Sie da?
Das war ein Projekt, das war ein DFG-Projekt. Das hat ein Mitarbeiter Elmar Schwedhelm dann zu seiner Dissertation gemacht. Na, das ist jetzt differenziert. Also die Ergebnisse zeigen aber zunächst mal auf dieser abstrakten Ebene, wie Entwicklungshilfe passiert, wie asymmetrisch die Verhältnisse sind des Bittstellers und wie das im Detail ausgearbeitet wird. Das heißt immer noch nicht, dass Entwicklungshilfe sinnvoll oder sinnlos ist. Also die Frage muss man noch mal extra stellen. Aber zunächst zeigen die Detailanalysen, wie es passiert, also wie solche Gespräche stattfinden, damit es dann mal zur Hilfegewährung, mal auch zur Ablehnung von Hilfe zum Beispiel kommt. Ne? Mal wird unterstützt, mal wird die Unterstützung verweigert. Und warum das so ist und wie das abläuft, kann man dann im Detail an solchen Szenen dann sehen.
Ja. Kinderarztpraxen sind, also die unterscheiden sich ja nochmal, also von im normalen Arzt-Patient-Verhältnis, weil es ja dann eigentlich eine Dreierbeziehung ist, mit der Kinderarzt dann zum Beispiel zu tun hat.
Also mit der Mutter oder dem Vater, je nachdem, wer mitkommt.
Eigentlich ist das Kind ja der Patient. Ja. Und in dem Moment müsste sich ja dann das Interaktionsverhältnis auch unterscheiden, weil dann ist so eine Frage an die Mutter, wie geht's denn, ja eigentlich schon angemessen, genau, und so auch umgekehrt.
Ja, klar. Also natürlich, die Settings sind dann eben verschieden, und wenn man jetzt das vergleicht, also ein Kinderarzt-Setting mit einem anderen Setting, dann ist das eben anders, und das kann man auch in der Ähnlichkeit und in der Unterschiedlichkeit eben analysieren. Ja? Man würde dann eben sagen, also hier kommt noch eine weitere Interaktionsfigur ins Spiel. Also ich mache jetzt gerade wieder, weil Sie das jetzt ansprechen, Aufnahmen in der Psychosomatik, was ich früher schon mal gemacht habe, bin ich jetzt wieder in der Psychosomatik mit jungen Erwachsenen. Und da kommen eben andere Dinge ins Spiel, als wenn ich in der Allgemeinpraxis bin. Ja. Aber in gewisser Weise ist es natürlich trotzdem, es ist eine Therapiesituation, die ist auch vergleichbar. Eine Therapiesituation ist nicht ein Counseling, oder eine Therapiesituation ist nicht ist nicht irgendwie, ist eben kein Verkaufsgespräch. Obwohl es auch natürlich, klar, es gibt auch Elemente in der Therapiesituation, wo es ums Verkaufen geht, ja, von irgendwas, ja, Leistungen oder Stunden. Ja, klar, natürlich. Ja. Also das sind ja allgemeine Aspekte, die da sind. Oder man kann, das interessiert mich nicht, aber wenn man das finden will, also es gibt in jeder Interaktion auch Machtaspekte. Und wenn ich mich darauf konzentrieren will, kann ich natürlich in verschiedenen Typen von Interaktionen den Machtaspekt herausarbeiten. Oder den Hierarchieaspekt oder den Kooperationsaspekt oder Kompetitionsaspekt, also den Konkurrenzaspekt. Das sind ja im Grunde, wenn man den Simmel nochmal liest, in seinen formalen Teilen, hat er solche Dinge ja ganz gut herausgearbeitet. Und also wer heute mit Interaktionen arbeitet, kann auch immer von Simmel noch sehr viel lernen, auch was diese allgemeinen Charakterisierung von Interaktionen angeht.
Ne? Ja, klar. Ja. Und ersetzen Videoaufnahmen dann zum Beispiel auch das ethnografische Protokoll, also wie es zum Beispiel Anselm Strauss beschreibt, also auch in Crowded Theory, also die Arzt-Patienten-Verhältnisse und auch das, was Strauss dann als biografische Arbeit bezeichnet hat, das ist ja etwas gewesen, das durch sehr genaue Protokolle der Interaktionsbeziehungen im Krankenhaus eigentlich dann heraus entwickelt wurde.
Naja, ich würde nie sagen, dass es das ersetzt, aber es ist eben das erstmal das Videoprotokoll ist ja nur eine bestimmte Art von Protokoll. Das ist ein Dokument. Dieses Dokument ist immer auch nur Anlass für eine weitere Interpretation. Das sagt als solches noch nicht viel.
Ja, weil
wenn ich das Leuten vorlege, die nichts davon verstehen, werden die dann gar nichts sehen. Also man muss das
auch transkribieren.
Ja, man muss es übersetzen. Man muss es letzten Endes auch wieder in eine weitere Sprache überführen, in einen weiteren Text überführen. Also bis dann, dass man sagt, also ja, es gibt verschiedene, ich spreche von verschiedenen Vertextungsstufen. Also ich muss eben Wege zurücklegen, bis ich dann meinetwegen auf der Höhe eines bestimmten soziologischen Diskurses bin. Ja. Oder auf der Höhe eines bestimmten Diskurses in der Gesellschaft, wo es meinetwegen um die Kritik der sozialen Arbeit geht oder um die Kritik der Therapie geht. Da muss ich mehrere Stufen zurücklegen, bis ich von so einem Film dorthin komme.
Ja.
Also ich würde das auch... Also man kann nicht sagen, man kann darauf verzichten, auch wenn man länger im Feld ist und dann filmt, jetzt als Fremder, ist es sehr nützlich, wenn man diese Protokolle mit einbezieht und seinen eigenen Weg damit reflektiert. Genauso wenig kann man auch nicht sagen, dass die Konzentration auf das Nicht-Gesprochene, also auf die Körpersprache. Und ich mache das systematisch so, dass ich zunächst bei den kleinen Videoclips, die man dann analysiert, auch den Ton wegschalte. Und dann hole ich mir wieder nur das Transkript. Also wir betrachten, also und dann das Bild ganz weg. Also wir betrachten schon die unterschiedlichen Ebenen auch erstmal verschieden, bevor wir das wieder zusammentun. Man kann nicht darauf verzichten, oder es passiert immer alles gleichzeitig. Und wenn man das jetzt analysiert, und ich bin ja als Sozialwissenschaftler erstmal aufgerufen zu analysieren, und nicht einfach zu verstehen wie der Alltagsmensch. Also wenn man das analysiert, kann man verschiedene Dinge ganz reduziert betrachten. Man nimmt den Kontext weg, man blendet den aus. Ne? Nur was man nicht machen kann, meiner Meinung nach, dass man eben die Sequenzialität verändert.
Ja.
Also das ist, wenn man so will, immer noch die heilige Kuh, diese Art von Forschung.
Ja.
Deswegen kann man auch sehr schlecht Computerprogramme zur Auswertung benutzen, weil man eben die Reihenfolge einhalten sollte, weil das die Reihenfolge ist, in der in der sozialen Situation der Sinn produziert wurde.
Ja.
Nach und nach, von vorne nach hinten wird sozusagen der Sinn produziert im Ablauf mehrerer Sequenzen. Und das würde ich immer als ein Grundprinzip, das haben ja auch verschiedene Disziplinen, die hier arbeiten, von der objektiven Hermeneutik über die Konversationsanalyse, über andere linguistische Verfahren, daran halten die ja fest, an dieser Sequenzialität. So, das würde ich nicht wegmachen. Ich würde aber schon sagen, man kann einfach mal nur jetzt bei einer Videoanalyse nur die Bilder betrachten.
Ja.
Und dann ist man, das war gestern auch zu sehen im Workshop, man sieht sehr viel. Und je mehr man sich Zeit dafür nimmt, je genauer man hinguckt, je öfter man sich das anguckt, sieht man schon fast alles.
Ja.
Auch ohne, dass man weiß, worum es überhaupt geht. Das heißt, die grundstrukturellen Annahmen, die brauchen das Wort schon mal nicht. Aber man sieht dann natürlich, wenn man das Wort dazu nimmt, auch sehr schön, wie sich das gegenseitig speist. Also es gibt da keine Priorität des Nonverbalen. Da gibt es ja auch so, wenn man da anfängt, sich mit zu beschäftigen, dann stößt man immer auf solche Sätze wie, also 70% des Sinns wird durch das Nonverbale produziert. Das halte ich für Quatsch. Also das ist einfach, das kann ja kein Mensch sagen, aber es wird einfach wechselseitig, also das Gesprochene und das Interaktive, das speist sich gegenseitig. Und wenn es darum geht, dass man etwa in der freien Situation auch aushandelt, wer kommt jetzt überhaupt zum Zuge, ja, wer darf reden, dann ist es sofort ganz sinnfällig. Das wird nonverbal vorbereitet, also man sieht, wenn die Leute anfangen wollen, was zu sprechen, man beobachtet sich daraufhin, bin ich jetzt dran oder nicht. Und es geht ja in den meisten Konversationen nicht so diszipliniert zu wie jetzt zwischen uns, wo ich annehme, ich soll reden. Ne? und nicht Sie. Also ich gucke natürlich schon Sie an, ob Sie eine Frage stellen wollen. Ja? Also insofern gibt es so eine minimale minimalen Gegencheck.
Ja.
Aber in einer anderen Interaktion ist das völlig anders. Ja? Da können ja alle durcheinander reden und dann würde man ja nichts mehr verstehen. Also muss man das irgendwie organisieren und deswegen ist ja ein Verdienst der Konversationsanalyse, dass sie diese Organisation des gemeinsamen Sprechens über Turns, dass sie das sehr genau untersucht hat.
Ja.
Auf der reinen Sprachebene. Und man kann es eben dann genauso gut noch mit dem Bild untersuchen. Und das, ja, das ist schon sehr spannend. Also das sieht man eben.
Ja. Ja,
da sieht man halt, wie das funktioniert. Ne?
Ja.
Und das ist Gesellschaft. So, um das jetzt auch mal so ganz brutal zu sagen. Das ist nicht irgendwas Kleinteiliges, sondern so funktioniert Gesellschaft. So, weil in dieser Organisation von Kooperation, das ist Sozialität. Also in dem Abchecken, was will der andere, bin ich dran, wie bringe ich mich ein, was ist meine Aufgabe, das findet in der Familie statt, das findet im Betrieb statt, das findet auf allen Ebenen der Gesellschaft findet genau das statt. Das ist Gesellschaft in Interaktion sozusagen.
Ja, ja, Kooperation ist auf jeden Fall eines der wichtigen Interaktionsverhältnisse. Aber es könnte ja auch sein, dass Interaktionsverhältnisse durch Konkurrenz bestimmt sind. Und in welcher Weise verändern sich dann diese Interaktionsverhältnisse, die dann vielleicht nur vermeintlich kooperativ sind, auch wenn es jeweils um Achtung und Respekt geht, dann in den Gesprächssituationen kann es trotzdem zu Ausschlusssituationen kommen.
Ja, klar. Also Interaktion ist natürlich dann auch in der formalen Struktur nicht nur Kooperation, sondern ist auch genau das Gegenteil, dass man andere Leute überrollt, ist auch die Demonstration von Macht, ist auch das Abschneiden von Möglichkeiten. Das kann man dann eben auch sehen, welche Mittel dazu benutzt werden. Ja, also man kann sich ins Wort fallen, man kann den anderen totreden, also man kann mit anderen Mitteln versuchen, ausgeglichene Verhältnisse eben zu untergraben. Und das ist möglich, aber ist natürlich auch sehr anstrengend. Und das wäre für mich jetzt eine Erklärung dafür, weswegen Hierarchien und zwar schon vorab konsolidierte Hierarchien in vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens existieren und eingeführt sind, damit dieses Aushandeln nicht ständig sich vollziehen muss. Also es muss irgendwie klar sein beim Arzt und Patient, der Arzt hat seine Rolle und der Patient hat seine Rolle. Und das ist das kann man nicht dauernd aushandeln. Ja. Also man kann nicht von vorne anfangen und sagen, wie bei einem offenen Gespräch, wer braucht jetzt eigentlich die Hilfe, der Patient oder der Arzt? Das wäre einfach zu lästig, zu anstrengend. Oder wer hat jetzt hier mehr Macht, der Arzt oder der Patient? Weil es ist, dann legt man irgendwas fest oder auch in anderen Berufen, also unser Berufsleben findet ja in Organisationen statt, die davon leben, dass Hierarchien festgelegt werden. Und dann ist es eben klar, der Chef hat mehr Möglichkeiten, was die Interaktion angeht, als der Untergebene auf einer gewissen Ebene. Ne? Ob der Chef natürlich, wenn es dazu kommt, die eigentliche Arbeit zu machen, da ist der ziemlich weit entfernt, was jetzt die Untergebenen sollen eine bestimmte Art von Arbeit machen, jetzt mal ganz platt gesprochen, ja, die auch nur die machen können. Also von daher haben die dann auch wieder Möglichkeiten.
Ja.
Aber es gibt eben solche, wenn man, das war jetzt die Ausgangsfrage, Interaktion sich betrachtet, es gibt auch Nicht-Kooperation und es gibt auch Interaktion, die nicht gelingt und die auch krank ist in einem gewissen Sinne. Das interessiert natürlich die helfenden Berufe, also in der sozialen Arbeit interessiert es eben auch, was haben wir hier für Interaktionen, warum sind die so schräg? Also warum geht die Mutter mit dem Kind so und so um? Oder warum geht der Vater mit dem Kind so und so oder so und so nicht um? Oder die Geschwister untereinander, was ist hier eigentlich los? Und dann gleichzeitig die Frage, das wäre jetzt auch eine sozialtherapeutische Frage, was sind da für Ressourcen? Also wenn ich das sehe, was da nicht stimmt, kann ich versuchen zu korrigieren, aber ich kann gleichzeitig, was schwer ist, ja, müsste ich dann irgendwie den Leuten vorsagen, ja, ihr kommuniziert falsch, kommuniziert doch mal besser. Ja. Das ist ja sehr schwierig, obwohl Pädagogen immer glauben, man könnte das machen. Das ist eigentlich fast unmöglich, aber was eben meiner Meinung nach ein besseres pädagogisches Konzept ist, dass man eben guckt, wo sind in dieser Pathologie auch die Ressourcen, die sind nämlich auch immer da.
Ja.
Ja. Also, oder abstrakter gesprochen, jede Art von ressourcieller Strukturierung bringt auch, ja, ist nur möglich, weil eben auch was da ist, von wo diese Struktur aus entstehen kann. Auch wenn die Struktur selber vielleicht in einer bestimmten Sicht krank erscheint oder nicht funktioniert oder zu Problemen führt. Hm. Also ein Jugendlicher, der sich renitent verhält sich aus der Sicht seiner Biografie logisch und richtig. Hm. Aber aus anderer Sicht ist das eben nicht funktional, auch nicht für ihn. Deswegen greift dann die Jugendhilfe ein. Aber es gibt eben auch Ressourcen, nämlich die Ressourcen, die genau dazu geführt haben, dass er so renitent ist. Ne?
Das heißt, ja. Und das kommt dann vielleicht so weit, dass auch die Biografieforschung dann möglicherweise zu einer Form der Beratung wird. Also nicht zu einer Therapie, aber zu einer Beratung, die dann auch dazu beiträgt, dass...
Martina Goblesch, eine Mitarbeiterin von mir, die hat jetzt ein Projekt gemacht in der Jugendhilfe, wo es um Diagnostik geht und die Frage, inwieweit kann die sozialpädagogische Intervention aus solchen narrativ-biografischen Analysen gespeist werden. Das geht, aber man muss das nicht machen. Also und vielleicht geht es auch nicht gut, ne? Das ist auch die Frage, also man muss sich das angucken. Zunächst sind diese biografischen Analysen wie andere wissenschaftliche Analysen ja in einem eigenen wissenschaftlichen Diskurskontext statt. Der sperrt sich gegen Anwendungen oder der sperrt sich gegen Praxis, ganz allgemein gesprochen. Und wenn wir mal, der Name ist ja schon gefallen, Oebermann nehmen, der besteht ja drauf zu sagen, das geht gar nicht. Also man kann solche Verfahren, wie sie die objektive Hermeneutik benutzt, die kann man gar nicht, das ist nicht Praxis. Das bleibt immer fern eines der Handlungsdruck, der wird da nicht wahrgenommen und deswegen kann man ewig analysieren und man kann eigentlich auch immer diesen hermeneutischen Prozess fortsetzen, bis man glaubt, eine Struktur gefunden zu haben.
Ja.
Das ist eben in der Praxis in der Tat anders. Wenn ich da meinetwegen als Aufnahmegespräch, was ich jetzt mache, ich mache Aufnahmegespräche in der Psychosomatik, dann muss das schnell transkribiert werden, dann muss das auch schnell bearbeitet werden, weil der Patient ist eben in 4 Wochen nicht mehr da. Dann kann ich immer noch eine Analyse machen, aber das kommt nicht mehr, das fließt nicht mehr in die Therapie ein. Oder in der Jugendhilfe sind die Prozesse etwas längerfristig, da hat man ein bisschen mehr Zeit. Aber ist klar, nur so was Banales spielt eine Rolle. Also ich würde nicht sagen, dass automatisch dann die Biografieforschung in professionelle Arbeit umgesetzt werden kann. Aber es ist möglich, ja. Man kann auch bei solchen Interviews, die wir machen, die sind narrativ-biografischen Interviews, einzelne Auswertungsprozeduren dann nehmen und sagen, so, was bedeutet das jetzt für die professionelle Arbeit mit dem Klienten? Und da, also ich habe da auch Erfahrungen mit, zum Beispiel in der Arbeit des Allgemeinmediziners. Das ist ja nützlich, wenn man dem beibringt, was Narrationen sind und wie man mit Narrationen auch auf Patienten zugeht, was man davon von dem Patienten bekommt, zum Besten des therapeutischen Prozesses. Das ist jetzt keine komplette narrative Analyse, die man da macht, aber das hilft auch schon. Ne? Also man kann mit Elementen arbeiten, auch für die professionelle Praxis. interessiert die Soziologen weniger, interessiert aber jemand, der als Soziologe in einem professionellen Feld tätig ist.
Ja.
Also ich war ja auch als Medizinsoziologe tätig, da war das auch immer schon die Herausforderung, was willst du hier eigentlich in der Medizin?
Ja.
Also was für eine Art Soziologie willst du denn hier machen? Soll das nutzen oder soll das nur von außen beobachten?
Ja.
Also soll das unmittelbar im professionellen Prozess des medizinischen Handelns wirksam werden oder nicht? Und da muss man sich dann irgendwie positionieren. Jetzt bin ich als Soziologe in der sozialen Arbeit tätig. Also soll ich den Studenten dabei bringen, dass es eine Soziologie gibt, die gar nicht interessiert? Weil sie keine, sonst wären sie vielleicht Soziologen geworden. Einige interessiert es natürlich, aber viele interessiert es wirklich nicht. Ja. Oder soll ich mit meinem Fach kommen und etwas vermitteln, was zur professionellen Praxis beiträgt? Und das ist jetzt nochmal ein völlig eigenes, auch ein größeres Thema, aber das würde ich sagen, ist dann in so einem Kontext, wenn er so gegeben ist, auch notwendig. Also ich entziehe mich dem nicht. Ich mache das.
Ja. Und um nochmal auf die 60er Jahre zurückzukommen, wenn da Sie bei Luckmann dann zumindest 3 Semester studiert haben, wie hat denn Luckmann unterrichtet? Wie hat er sich positioniert in seinen Seminaren? Das waren ja auch staatssoziologische, regierungssoziologische.
Ja, also da habe ich also kaum noch Erinnerungen, da kann ich nichts dran sagen. Also Luckmann hat uns natürlich alle beeindruckt einerseits, er war dann auf der anderen Seite auch, was die direkten politischen, hochschulpolitischen Verhältnisse anging, war er ja eher antimodernistisch oder ein schlechtes Wort. Also er war da nicht so verfügbar für den Prozess der studentischen Revolution und das war dann auch wieder, hat auch wieder einen Abstand geschaffen.
Ja.
Also weiß ich, kann ich nicht mehr dazu sagen. Also die Inspiration, die kam einfach eher von der wissenssoziologischen Zugangsweise, die kann man ja auch sein ganzes Leben lang vertiefen. Ja. Also das ist ja nicht abgeschlossen, wenn man mal so ein Buch gelesen hat. Ne. Ja, also ich glaube, dass heute auch dass die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, also das war ja das Buch, das war ich will nicht sagen die Bibel, aber das war das einflussreiche Buch. Wenn unsere heutigen Studenten das lesen, ist das zum Teil dann eben angestaubt.
Mhm. Ja.
Aber das ist mit manchen Klassikern so. Ich betrachte das als Klassiker. Ne?
Ja, klar. Ja, vielen Dank.
Okay, gut.
Vielen Dank.
Boy, smashing dandelions with a stick.
Ja, das war das Gespräch mit Wolfram Fischer. Und man kann den Download dieser Sendung sich anhören oder downloaden eben auf meiner Webseite fee.org unter Axiom. Das war eben jetzt die heutige Axiom-Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft. Bis dann.
Holding up my purring cat to the moon. I sighed. Nightfall.